Grüß Gott, liebe Hörerinnen und Hörer, zur heutigen Quellgrundsendung, die Sie wieder aus Mainz hören, und zwar aus dem Kloster der Klarissenkapuzinerinnen von der ewigen Anbetung. Wir freuen uns, dass wir Sie heute Abend wieder begrüßen dürfen und laden Sie ganz herzlich ein, mit uns einzutauchen in ein paar Gedanken, österliche Gedanken, passend zu dieser Zeit, in der wir uns gerade befinden. Und wir hoffen, dass Sie gerne mitgehen, diesen Weg einer christlichen Meditation mitten aus der Klosterstille. Und wie gesagt, wir laden Sie ganz herzlich ein, unsere Schritte, die wir uns innerlich überlegt haben, mitzugehen an diesem Abend in den folgenden 45 Minuten. Am Mikrofon hören Sie heute Abend wieder die Schwestern
Maria Theresia
und Franziska Katharina. Ich sagte schon, passend zur Zeit, in der wir uns gerade befinden, möchten wir heute Abend gerne mit Ihnen ein paar österliche Gedanken betrachten. Wir haben gerade das große Fest der Auferstehung des Herrn gefeiert. Und wenn wir aus den Fenstern schauen, dann sehen wir, dass in der Natur auch das Leben wieder eingezogen ist. Der Winter war lang, er war kalt, es war trüb, es war wenig Farbe zu sehen, wenn wir hier aus dem Fenster geschaut haben. Die Natur, sie hat sich quasi versteckt. Es war nicht sehr viel zu sehen von dem, was dort normalerweise im Garten lebt. Wir freuten uns immer wieder über die Vögel, die zu uns kommen, an unser Futterhäuschen, die wir den Winter über durchgefüttert haben, weil sie uns daran erinnert haben, dass doch die Natur lebt und dass es auch in der kalten und trostlosen Jahreszeit wichtig ist, mit der Stimme Gott zu loben, so wie es auch die Vögel getan haben. Auch jetzt zwitschern sie wieder im Garten, aber sehr viel fröhlicher als noch vor 4 Wochen oder vor 8 Wochen. Warum? Die Welt hat sich verändert, die Natur hat sich verändert. Endlich gibt es wieder frisches Grün zu sehen. In unserem Garten blühen Narzissen und Tulpen in verschiedensten Farben. Und viele Blumen fangen an, ihre Köpfe nach oben zu strecken. Die Bäume bekommen wieder Blätter und vor allem unser Magnolienbaum, er steht im Moment gerade voll in Blüte. Wir können erleben Tag für Tag, wie die Natur langsam erwacht, ja, ich möchte sagen, wie sie aufersteht, wie sie wieder Leben zeigt, dass wir die ganze Zeit nur ahnen konnten. Dieses Leben, es bricht aus der Natur heraus. Man könnte sagen, die Natur hat jetzt wieder ein neues Gewand angelegt. War es vorher karg, farblos? So trägt die Natur jetzt ein farbenfrohes, buntes Gewand. Und es tut uns Menschen immer wieder gut, nach der langen, dunklen Zeit endlich wieder Farben zu sehen und das Leben wachsen zu sehen. Und wenn ich von dem Gewand der Natur spreche, so fällt mir eine Stelle aus dem Alten Testament ein, aus dem Buch Jesaja, im 61. Kapitel. Wenn ich diese Lesung höre oder sie selbst betrachte, dann freue ich mich immer von ganzem Herzen. Und die Stelle beginnt auch in dieser Formulierung. Da heißt es nämlich, von Herzen will ich mich freuen über den Herrn. Meine Seele soll jubeln über meinen Gott, denn er kleidet mich in Gewänder des Heils. Er hüllt mich in den Mantel der Gerechtigkeit. Zunächst denke ich dabei immer sehr gerne an meine eigene Einkleidung, als ich dieses Ordensgewand bekam. Und dieses Gewand begleitet mich nun seit 15 Jahren. Und trotzdem ist es für mich ein neues Gewand, das ich vorher nicht getragen habe und das auch etwas zeigen möchte von meinem Leben, das ich jetzt lebe. Es ist ein Gewand des Heils, ein Gewand, das ich geschenkt bekommen habe und dass ich mit großer Freude trage. Und ich vergleiche es mit der Natur, Die Natur, die grau und trostlos war, uns nun ein buntes Gewand bekommt. So ähnlich habe ich mich auch gefühlt bei meiner Einkleidung und so ähnlich fühle ich mich immer wieder, wenn ich dieses Gewand anziehe, dass es ein Gewand des Heils ist und dass es etwas ausdrückt von dem Leben, das mir geschenkt ist. Und jetzt in der Osterzeit, in der Osteroktav, hören wir auch immer wieder von dem Gewand, aber von einem anderen Gewand. Im Galaterbrief im 3. Kapitel heißt es nämlich, ihr alle, die ihr auf Christus getauft seid, habt Christus als Gewand angelegt. Es gibt nicht mehr Juden und Griechen, nicht Sklaven und Freie, nicht Mann und Frau, denn ihr alle seid einer in Christus Jesus. Das ist mehr als nur ein farbenfrohes Gewand oder ein neues Kleid, das ich bekomme, das ich gegen ein anderes austausche. Hier heißt es, wir alle, die wir auf Christus getauft sind, wir haben Christus als Gewand angelegt. Nicht mehr er ist es, der uns bekleidet, sondern er selbst ist unser Kleid. Wir dürfen ihn tragen und deswegen sind wir alle gleich. Da geht es nicht um eine Gleichmacherei, sondern vor Gott sind wir alle gleich. Es ist egal, ob Juden oder Griechen oder Sklave oder Freie, ob Mann oder Frau. Wir sind alle einer in Christus Jesus. Und das ist zu erkennen an unserem Gewand. Wir tragen alle das gleiche Gewand, nämlich ihn, Christus. Und wenn wir ihn tragen, dann sind wir ganz neue Menschen. Dann sind wir nicht mehr die alten Menschen, sondern wenn wir auf ihn getauft sind, dann werden wir erneuert. Und das sollte und ist hoffentlich sichtbar nach außen. Wenn wir neue Menschen sind, dann sind wir verändert. Dann sind wir Menschen, die an dieser Auferstehungsfreude teilhaben und nicht nur an der Freude, sondern an der Auferstehung selbst. Dann sind auch wir Auferstandene, die aus dem Tod herausgerissen wurden von ihm, Christus, der für uns auferstanden ist und uns erlöst hat. Und ist das nicht ein schönes Bild, dass wir Christus als Gewand angelegt haben, angelegt bekommen haben durch unsere Taufe und in der Osternacht, wenn wir das Taufversprechen erneuern, dann wird auch sozusagen unser Gewand wiederum erneuert. Dann wird es wieder, ja, ich möchte sagen, schön und rein gewaschen in der Osternacht. Denn wenn wir Christus als Gewand tragen, dann ist es doch das allerschönste und allerreinste Gewand. Und von daher ist es ja ein sehr sinnvoller und schöner Brauch, dass Täuflinge ein weißes Taufkleid tragen. Und das wiederholt sich ja dann auch, zumindest bei den Mädchen, bei der Erstkommunion, wenn wir zum ersten Mal zum Altar hinzutreten dürfen, dass wir dann ein weißes Kommunionkleid tragen, weil wir Christus, ihn selbst als Gewand angelegt haben. Sicherlich, bildlich gesehen, tragen wir ihn auf unserem Herzen. Aber wenn wir von einem Gewand sprechen, ist es ja etwas, was nach außen sichtbar ist, dass man uns an unserem Gewand erkennt, an unserer Gewandung. Insofern, wenn wir auf ihn getauft sind, wenn wir miteinander Oster feiern, wenn wir an seine Auferstehung glauben und teilhaben an seiner Auferstehung, dann sind wir neue Menschen. Und dann können wir nur Menschen sein, mit einer ganz, ganz großen Freude im Herzen, bei allem, was uns bedrücken mag, was uns Sorgen macht, wo wir leiden, diese Freude, ihn, den Auferstandenen, als Gewand tragen zu dürfen, diese Freude kann uns keiner nehmen. Und diese Freude kann uns auch immer wieder darüber hinweghelfen, dass wir das Leid zu tragen haben. Das Kreuz bleibt uns nicht erspart, es ist auch ihm, dem Herrn, nicht erspart geblieben. Aber die Auferstehung ist der Sieg über alles Leid und über alles Dunkel. Und so wie jedes Jahr wieder von Neuem die Natur zu neuem Leben erwacht, So zeigt uns gerade die Osterzeit und das gemeinsame Feiern des Osterfestes, dass auch wir zu neuem Leben erwacht sind durch unsere Taufe und durch das Leiden und Sterben und die Auferstehung unseres Herrn. Und so ist die Osterzeit eine ganz große Zeit der Freude. Und es reicht nicht, einen Tag Ostern zu feiern. Es reicht auch nicht zwei Tage. Es reicht auch nicht eine Osteroktav. Wir müssen Ostern feiern, ja, bis zum Pfingstfest und dann darüber hinaus. An jedem Sonntag denken wir an die Osterfeier. Ostern durchdringt unser ganzes Leben, unseren ganzen Alltag. Und ist es nicht schön, dass wir dieses Gewand, Christus selbst, nicht mehr ausziehen brauchen? Dass wir dieses Gewand tragen dürfen, Tag für Tag, Jahr für Jahr, unser ganzes Leben und darüber hinaus? Und so ist Ostern nach wie vor das große Fest der Freude. Und diese Freude, sie darf nachklingen an jedem Tag, auch heute.
Ich werde euch nicht als Waisen zurücklassen, sondern ich komme wieder zu euch. Euer Herz beunruhige sich nicht. Er, der unser Gewand sein will, er möchte uns ja ganz nahe sein. Ein Gewand ist dem Menschen, ist dem menschlichen Körper ganz nahe. Ein Gewand, es kann auch Geborgenheit schenken, eine gewisse Sicherheit vermitteln. Und Jesus, der uns wirklich so ganz, ganz nahe sein möchte, er sagt in seinen Abschiedsreden bei Johannes, dass er seine Jünger nicht als Waisen zurücklassen wird. Es ist ja wahr. Er, der so ganz und gar sich auf den Menschen hin zugeordnet hat, so als gäbe es für ihn sonst nichts als eben die Menschheit. Er hat sie inzwischen so sehr an sich gewöhnt, dass sie wie abhängig sind. Petrus sagte einmal, wohin sollen wir denn gehen? Du allein hast Worte des ewigen Lebens. Ohne dich ist alles nur tot. Du bist doch unser Leben. Jesus hatte es geschafft, dass seine Jünger sich ein Leben ohne ihn nicht mehr vorstellen konnten. Waisenkinder haben es schwer. Denn es fehlt ihnen genau die Person, die ihnen ein Heranwachsen in Geborgenheit und Liebe schenken wollte. Das, was für ein Kind lebensnotwendig ist, nämlich Liebe und Geborgenheit, ist für ein Waisenkind plötzlich nicht mehr da, es ist entrissen. Und so ähnlich müssen sich die Jünger gefühlt haben, als Jesus von einem Weggang spricht. Sie fragen auch, ja, wohin willst du denn gehen? Wir wollen mit. Und Petrus sagt, ich gehe mit, und wenn's in den Tod ist. Die Jünger, sie hängen an ihrem Meister. Sie hängen an ihrem Leben. Sie hängen an dem, der ihnen Weisung gegeben hat, der ihnen den Weg gezeigt hat. Und der Herr, der sein Sterben vor Augen hat, er tröstet sie. Er tröstet in ihnen die ganze Menschheit, denn er ist uns zum Vater geworden. Er ist derjenige, der die Menschheit als sein Eigentum beanspruchen darf. Er allein, er ist Alleineigentümer der Seele, des Herzens eines jeden Menschen. Sein Herz schlägt für die Menschheit. Sein Herz schlägt für mich. Und es gibt keine andere Antwort, als dass mein Herz dann für ihn schlagen soll. Er will sie nicht als Waisen zurücklassen. Er verspricht ihnen: Ich komme wieder zu euch und euer Herz wird sich freuen. Aber die Jünger, sie wissen nicht, was soll das bedeuten? Weggehen, zurückkommen, was hat er vor? Wie soll er wieder zurückkommen oder wohin will er überhaupt gehen? Man spürt so richtig, wie die Jünger Angst haben, wie sie ihn fragend anschauen, wie sie nicht wagen, ihn zu fragen. Sie haben Angst. Und ich finde es so tröstlich, dass Jesus diese Angst mitempfindet. Er weiß, dass sich ihr Herz ängstigen wird. Er weiß, dass seine Herde sich zerstreuen wird. Der Kreis der Jünger, er wird sein wie eine verstörte Herde, deren Hirte geschlagen wurde. Und sie werden sich zerstreuen. Ich lasse euch nicht als Waisen zurück. Ich komme neu. Ich komme neu und kann euch noch näher und noch inniger verbunden sein als jetzt. Es ist so unvorstellbar. Und doch, in den Osterbegegnungen wird uns immer wieder erzählt, wie der Herr zurückgekommen ist, wie er geblieben ist. In seinem Gehen ist er eigentlich geblieben. Ihm ist so Not nach unserer Liebe, ihm ist so Not danach, dass unser Herz ihm doch gehören möge. Wir sind keine Waisen. Wir sind wirklich sein Eigentum. Wir brauchen nur nach innen zu schauen, um immer wieder ganz sanft vielleicht und im Schweigen und in aller Ruhe zu erfahren, dass sein Friede in uns ist. Und wo sein Friede ist, da ist er selber. Daran können wir es erkennen, dass er bei uns bleibt. Wenn sein Friede in uns ist, wenn seine Liebe in uns ist, wenn wir uns darum bemühen, ihm, der uns nahe sein will, mit unserem ganzen Herzen nahe zu sein. Und das geschieht am besten im Beten, im Schweigen, im Innewerden seiner Gegenwart. Liebe Hörerinnen und Hörer, es ist wirklich eine Gnade, wenn wir diese Erfahrung machen dürfen, dass wir keine Waisen sind, sondern dass der Herr, der uns zum Vater geworden ist, zurückgekommen ist und bei uns bleibt. Bei uns bleibt ohne Abschied. Wenn sein Herz für uns schlägt, dann soll auch unser Herz für ihn schlagen.
Haben wir miteinander auf das Bild des Gewandes geschaut, auf das Gewand, das Christus selbst ist. Wir haben über seine Nähe zu uns nachgedacht. Und wenn man das miteinander verknüpft, könnte man sagen, nichts ist uns näher als das Gewand, das wir auf dem Leib tragen, das unsere Haut berührt. Und wenn Christus unser Gewand ist, dann kann man sagen, dass er uns doch wirklich ganz, ganz nah ist. Und wenn es auch nur ein Bild ist und wenn wir auch oft sagen, wir tragen ihn im Herzen, so können wir von dieser Nähe, von seiner Nähe zu uns wie ganz selbstverständlich ausgehen, denn er ist uns wirklich ganz nahe, weil er uns nämlich so sehr liebt, so unendlich liebt. Und ebenfalls bei Johannes, wo es so schön heißt, ich werde euch nicht als Waisen zurücklassen, sondern ich komme wieder zu euch, dort im 14. Kapitel des Johannes-Evangeliums sagt Jesus, so können wir es lesen, wer mich liebt, wenn ihr mich liebt, dann werdet ihr meine Gebote halten. Und etwas später, wer meine Gebote hat und sie hält, der ist es, der mich liebt. Hier geht es also um unsere Liebe zu ihm. Er schenkt uns seine Nähe. Wir dürfen ihn als unser Gewand tragen, weil er uns so sehr liebt. Und wenn wir ihn als Gewand tragen, dann können andere an unserem Gewand erkennen, zu wem wir gehören. Das ist eine Möglichkeit, wobei das Gewand natürlich bildlich zu verstehen ist. Wir als Ordensschwestern, wenn wir auf der Straße auftauchen, sieht man sofort, dass wir zu Gott gehören, dass wir durch unsere Kleidung zeigen möchten, dass wir zu ihm gehören. Aber es zeigt sich ja auch im Verhalten, wie wir miteinander umgehen, wie wir auftreten. Man sollte Christen an ihrem Verhalten erkennen, an dem Gewand ihres Tuns. Und hier im Johannesevangelium gibt es noch einen zweiten Punkt, woran man erkennen soll, zu wem wir gehören, nämlich daran, dass wir seine Gebote halten. Ich sage es nochmal was oder wiederhole nochmal, was Jesus sagt. Wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote halten. Und was sind seine Gebote? Für mich ist es immer wieder, wenn ich darüber nachdenke, das Wichtigste, wenn ich im Ohr habe, wie Jesus sagt, ein neues Gebot gebe ich euch, liebt einander. Oder an einer anderen Stelle, wenn er gefragt wird, was ist denn das wichtigste Gebot, dann sagt Jesus, du sollst den Herrn, deinen Gott lieben mit ganzem Herzen. Und ein zweites Gebot ist genauso wichtig, nämlich liebt einander. Liebt einander so, wie ich euch geliebt habe. Es kommt also immer wieder auf die Liebe an. Er liebt uns so unendlich und schenkt uns seine unendliche Nähe. Und er wartet mit einer ganz, ganz großen Sehnsucht, dass wir ihn lieben und dass wir seine Gebote halten, nämlich zu lieben. Es läuft immer wieder auf das Lieben hinaus, auf das echte Lieben, auf das selbstlose Lieben. Ein Lieben, wo ich nicht danach rechne, damit rechne, was ich damit erreiche oder was ich bekomme, was ich verdiene, was mir zusteht, sondern ein Lieben, wo ich wirklich wegen des anderen liebe, um seinetwillen liebe, selbstlos, ohne zu rechnen, ohne etwas zu erwarten. Und es bedeutet nicht, dass ich dann mit leeren Händen zurückbleibe, sondern wenn ich selbstlos liebe, dann werde ich immer beschenkt sein. Und hier in diesem Johannesevangelium wird es so schön beschrieben von Jesus selbst, was dieses Lieben für eine Auswirkung hat. Er sagt nämlich, wer meine Gebote hat und sie hält, der ist es, der mich liebt. Wer mich aber liebt, wird von meinem Vater geliebt werden. Und auch ich werde ihn lieben und mich ihm offenbaren. Wir werden von ihm, von seinem Vater geliebt. Und er wird sich uns offenbaren. Ist es nicht unser großer Wunsch, dass er sich uns offenbart? Dass wir ihn erkennen, dass wir ihn spüren, dass wir seine Nähe auch spüren, es nicht nur wissen und glauben, sondern wenigstens ab und zu spüren. Aber er sagt uns hier zu, ich werde mich ihm offenbaren, nämlich dem, der mich liebt und der meine Gebote hat und sie hält. Es ist eine Zusage. Manchmal müssen wir sehr lange darauf warten, dass diese Zusage eintrifft. Da ist unsere Geduld gefordert, unser Durchhalten, unsere Treue. Ja, letztlich ist da der Bestand unserer Liebe gefragt. Ist es wirklich Liebe? Kann ich aus Liebe warten, bis er die Zeit, bestimmt, in der er sich mir offenbaren will und auf welche Weise er sich mir offenbaren will? Manchmal ist es sehr schwer zu warten. Aber mit einem Herzen voller Liebe kann ich es durchhalten, dieses Warten, weil seine Nähe da ist, weil seine Nähe mich trägt und weil sie mir hilft, ja, in Treue durchzuhalten. Wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote halten. Und ich werde den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Beistand geben, der für immer bei euch bleiben soll. Das ist seine Zusage. Er, der Vater, wird uns einen Beistand geben, der für immer bei uns bleiben soll. Wir sind nicht allein, wir sind nie allein. Dieser Beistand, er begleitet uns und er stärkt uns. Und auf diesen Beistand können und dürfen wir uns verlassen. Nein, er lässt uns nicht als Waisen zurück. Er lässt uns als reich beschenkte Menschen zurück und wendet sich uns wieder zu und lässt uns nicht allein. An Ostern feiern wir seine Auferstehung und wir dürfen sie ganz konkret in unserem Herzen immer wieder neu erfahren, dass er auferstehen will in unserem Herzen, dass er uns die Glut unserer Liebe immer wieder neu entfachen möchte, dass wir für ihn brennen und dass wir die Liebe, die wir erfahren und empfangen von ihm, dass wir sie hinaustragen in die Welt und die Welt an unserem Gewand erkennt, zu wem wir gehören und wen wir lieben.
Zum Abschluss unserer Betrachtung möchte ich Ihnen einen Text vorlesen, der mich in diesen Tagen doch sehr bewegt hat. Er steht in der Apostelgeschichte. In jenen Tagen gingen Petrus und Johannes um die neunte Stunde zum Gebet in den Tempel hinauf. Da wurde ein Mann herbeigetragen, der von Geburt an gelähmt war. Man setzte ihn täglich an das Tor des Tempels, das man die schöne Pforte nennt. Dort sollte er bei denen, die in den Tempel gingen, um Almosen betteln. Als er nun Petrus und Johannes in den Tempel gehen sah, bat er sie um ein Almosen. Petrus und Johannes blickten ihn an, und Petrus sagte: Sieh uns an. Da wandte er sich ihnen zu und erwartete, etwas von ihnen zu bekommen. Petrus aber sagte: Silber und Gold besitze ich nicht. Doch was ich habe, das gebe ich dir. Im Namen Jesu Christi des Nazareas, geh umher. Silber und Gold habe ich nicht. Ich habe nicht das zu geben, was die Welt gibt. Ich habe keinen Reichtum, den die Motten zerfressen. Ich habe keine Aktien und ich habe keine Bankkonten, von denen ich dir etwas spendieren könnte. Ich habe in dieser Welt nichts, was dir helfen könnte. Aber was ich habe, das gebe ich dir. Den Namen Jesu. Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ein Mensch sagen kann, ich habe Jesus und den gebe ich dir, hat man je etwas Schöneres gehört? Gibt es ein schöneres Geschenk, eine schönere Gabe, als einem Menschen Jesus zu geben? Petrus sagt: Im Namen Jesu. Dem Menschen, meinem Mitmenschen, den Namen Jesus zu geben, bedeutet dies nicht, zum Beispiel einen Menschen zu segnen im Namen Jesu, diesen Namen über jemanden anzurufen. Einen Menschen Jesus wieder näher zu bringen, von den eigenen Erfahrungen mit dem Herrn zu erzählen und dem anderen wieder neue Liebe ins Herz zu legen. Wer Jesus hat, der hat alles. Wem Jesus fehlt, dem fehlt alles. Was ich habe, das gebe ich dir. Oft treffen wir Menschen, die von uns etwas erwarten, vielleicht Verständnis, Zuhören, ein bisschen Trost. Wie wäre es, wenn wir ihnen Jesus geben würden, um all ihre Leiden zu trösten, um die Kranken wieder aufzurichten? Um ihnen zu sagen, Jesus lässt dich nicht im Stich. Jesus ist genau dort bei dir, wo du ihn brauchst, wo du ihn so dringend brauchst. Wir wagen es oft nicht, davon zu sprechen. Wir scheuen uns oft. Es ist auch verständlich. Man möchte jetzt nicht so als Frömmelei abgetan werden. Aber wenn wir es echt meinen, glaube ich schon, dass der andere es spürt. Es ist wirklich die schönste Gabe, die wir einem anderen Menschen schenken können. Jesus. Und ich finde es so schön, wenn Petrus und Johannes so selbstverständlich sagen, ich habe kein Geld, aber was ich habe, das gebe ich dir. Es ist eine Freude, daran zu glauben, dass wir Jesus haben. Es ist eine Freude und es ist ein großer Trost. Es geht nämlich sonst niemand mit auf unserem Lebensweg bis ganz zum Ende. Ganz am Ende gibt es nur eine Hand, die uns durch dieses Tor führt, durch das Tor zum anderen Leben. Deshalb ist es gut, sich jetzt schon daran zu gewöhnen, ihn jetzt schon einzuladen, nämlich Jesus, den Herrn, dass er mit uns geht, dass er tagtäglich unseren Weg lenkt und leitet und dass wir ihn spüren dürfen, immer wieder spüren dürfen, dass er uns trägt. Wir brauchen nicht Gold und Silber. Wenn wir Jesus haben, haben wir alles. Liebe Hörerinnen und Hörer, mit dieser Osterbetrachtung wollten wir Ihnen gerne den Herrn näher bringen. Wir haben nicht Geld, wir haben nicht Silber und Gold, aber was wir Schwestern haben, das wollen wir Ihnen gerne geben, nämlich ein paar Gedanken über Jesus, den Auferstandenen. Wir freuen uns über Ihr Mitgehen und wir hoffen, dass Sie ein ganz klein wenig angerührt wurden von diesen Gedanken und verabschieden uns nun aus dem Kloster der Klarissenkapuzinerinnen von der ewigen Anbetung in Mainz. Am Mikrofon Ihre Schwestern
Franziska Katharina
und Maria Theresia.